Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Doch noch. Der Besuch des UNO-Generalsekretärs hat gewirkt. Burmas Generäle wollen breite internationale Hilfe ins Katastrophengebiet lassen. Immer noch. Die soziale Absicherung in der Schweiz funktioniert, auch wenn sich die Arbeitswelt weiter verändert. Und also doch, der Bundesrat hat aus einem laufenden Verfahren gegen mutmaßliche Atomschmuggler Akten entfernen und vernichten lassen. Um 13 Uhr das Tagesgespräch vom Swiss Economic Forum in Thun. Die Jungunternehmerin Barbara Bisatz von der Ladenkette Lollipop und Hans Jordi, der Chef von Hoffmann Neopack, sind zwei der Managerinnen und Manager an dieser Vollversammlung der Schweizer Wirtschaft. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Thomas Künzi.
Die Glückskette hat bisher 3 Millionen Franken an Spenden für die Wirbelsturmopfer in Burma erhalten. Während es dem langjährigen Partnerhilfswerk der Glückskette schon heute möglich ist, die Hilfsgüter zu verteilen, blieb ein großer Teil der internationalen Helfer bisher an der Grenze zu Burma stecken. Das soll sich nach einem hochrangigen Treffen nun aber ändern. Peter Achten.
UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat als erster Ausländer seit Beginn der Katastrophe vor 3 Wochen den Chef der Militärjunta Than Shwe in der neuen burmesischen Hauptstadt Naypyidaw getroffen. Der 75-jährige Than Shwe gilt als Hardliner. Bis jetzt hat er alle Versuche, Burma für Hilfe zu öffnen, abgelehnt. Nur ein Viertel der geschätzten 2,4 Millionen Hilfsbedürftigen haben nach UNO-Angaben bisher überhaupt Hilfe erhalten. Nach offizieller Zählung kamen rund 78.000 Menschen ums Leben und 56.000 werden noch vermisst. Die letzte Hoffnung der Burmesinnen und Burmesen ist jetzt die UNO. Hilfe unter dem Siegel der Vereinten Nationen und der Vereinigung südostasiatischer Staaten ASEAN könnte für die Militärjunta gerade noch akzeptabel sein. Und in der Tat, General Than Shwe hat heute Morgen sein Einverständnis für ausländische Hilfe gegeben. UNO-Generalsekretär Ban erklärte nach dem Treffen, General Than Shwe sei einverstanden, alle humanitären Helfer zuzulassen, egal welcher Nationalität. Ich glaube, sagte der UNO-Generalsekretär wörtlich, das ist ein Durchbruch.
Der Bericht von Peter Achten. Und von Burma nach China. Im Erdbebengebiet im Südwesten des Landes sind inzwischen mehr als 200.000 Freiwillige tätig. Sie versuchen nach Angaben der Behörden, die mehr als 5 Millionen Obdachlosen mit Notunterkünften zu versorgen. Der Gouverneur der am meisten betroffenen Provinz Sichuan geht davon aus, dass der Wiederaufbau nach dem Erdbeben mindestens 3 Jahre dauert. Lange hat es in der Gerüchteküche gebrodelt, doch jetzt ist es offiziell. Bundespräsident Guschmann hat bestätigt, dass die Landesregierung in einem Verfahren gegen mutmaßliche Schmuggler von Atomtechnologie Akten aus dem laufenden Verfahren entfernen und vernichten ließ. Der Bundesrat begründet die umstrittene Aktenvernichtung damit, dass die zerstörten Dokumente gefährliche Informationen über den Bau von Atombomben und Gaszentrifugen zur Anreicherung von waffenfähigem Uran enthielten. Hintergründe von Rudi Mäder.
Es geht um einen Fall von Schmuggel von Atomtechnologie. Den Angeschuldigten wird vorgeworfen, sie seien Teil eines Schmuggelrings um den Pakistaner Abdul Qadir Khan gewesen. Sie hätten hochspezialisierte Bestandteile für Uranzentrifugen über Umwege nach Libyen verschickt. Bundespräsident Guschmann bestätigte heute, dass die Schweizer Ermittlungsbehörden umfangreiche Dokumente beschlagnahmt haben.
Les documents de technologie nucléaire saisis chez la famille T ne pouvaient pas être conservés plus longtemps sans contrevenir aux obligations de la Suisse.
Die beschlagnahmten Akten hätten nicht länger aufbewahrt werden können, ohne dass die Schweiz ihre internationalen Verpflichtungen aus dem Atomsperrvertrag verletzt hätte. Denn es habe sich um hochsensible Pläne zum Bau von Atombomben und zur Gewinnung von bombenfähigem Material gehandelt. Kein Wort sagte Bundespräsident Guschmann zur weitherum geäußerten Vermutung, die Schweiz habe die Akten auf Druck der amerikanischen Behörden vernichtet. Laut den bisher bekannt gewordenen Einzelheiten sind die Amerikaner den Atomschmugglern auf die Spur gekommen. Diese hätten dann dem amerikanischen Geheimdienst Informationen geliefert und als Gegenleistung hätten die Amerikaner nicht nur Millionenbeträge bezahlt, sondern den Informanten auch Straffreiheit zugesichert.
Rudi Mäder. Der Sozialstaat in der Schweiz bietet eine gute Absicherung auch denjenigen, die nur Teilzeit arbeiten oder eine zeitlich befristete Stelle haben. Das zeigt eine neue Studie, die das Bundesamt für Sozialversicherungen heute vorgestellt hat. Gleichwohl gäbe es Lücken im Sozialstaat, die geschlossen werden sollten. Oliver Washington berichtet.
Immer mehr Menschen haben eine sogenannte flexible Anstellung. Sie arbeiten Teilzeit oder haben nur einen zeitlich befristeten Arbeitsvertrag. Eine im Auftrag des Bundesamtes für Sozialversicherungen erstellte Studie zeigt nun, dass die Schweizer Sozialversicherungen grundsätzlich gut abgestimmt sind auf diese Flexibilisierungen des Arbeitsmarktes. So zahlen in der Schweiz im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern alle Arbeitnehmenden Beiträge in die AHV und die IV, und die Krankenkasse ist obligatorisch für alle. Wer allerdings nur ein kleines Pensum hat, hat auch eine Lücke bei der beruflichen Vorsorge. Diese Lücke gelte es zu schließen, fordern die Verfasser der Studie. Um die Arbeitnehmenden besser auf einen flexiblen Arbeitsmarkt vorzubereiten, sei zudem die Weiterbildung auszubauen.
Wechsel an der Spitze des Nutzfahrzeugsverbands ASTAG. Die Delegierten wählten den Berner Nationalrat Adrian Amstutz zum neuen Zentralpräsidenten. Amstutz tritt an die Stelle von Altständerat Carlo Schmid. Auch bei der Stiftung CEVO, die gemeinnützigen Organisationen Gütesiegel verleiht, kommt es an der Spitze zu einem Wechsel. Neue Präsidentin von CEVO wird die frühere Zürcher National- und Ständerätin Trix Heberlein. Sie übernimmt das Amt von Erich Müller, der altershalber zurücktritt. Die SBB-Strecke zwischen Genf und Lausanne war heute Morgen 2 Stunden lang vollständig unterbrochen. Der Grund: ein Zug hatte bei Morges-Saint-Jean die Fahrleitungen beschädigt.
Doch noch, Burmas Generäle wollen internationale Hilfe auf breiter Basis ins Land lassen. Den Worten der Generäle müssen jetzt dringend Taten der Helfer folgen können, sagt unser Korrespondent. Und weiter, der Atomschmuggelfall ist auch ein Fall von Politik, die sich in ein Gerichtsverfahren einmischt. Der Bahnhof Chur ist nach 7-jähriger Bauzeit fertig und guter Grund für ein grosses Fest. Die Kohäsionsmilliarde wird konkret. Aus versprochenem Geld werden in Osteuropa Projekte. Und was mit der Euro auf Zürich-Basel-Bern zukommt, nennt man jeweils Herausforderung. Wir betrachten in jeder dieser Städte je ein spezielles Logistikproblem. Mehr als 1000 Spitzenleute aus kleineren und mittleren Schweizer Unternehmen sind dieser Tage in Thun, hören Prominenten aus Politik und Wirtschaft zu, diskutieren untereinander. 2 davon tun's um 13 Uhr. Barbara Bisatz von Lollipop und Hans Jordi von Hoffmann Neopack sind Gäste im Tagesgespräch. Für Hunderttausende oder Millionen in Burma war UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon so etwas wie die letzte Hoffnung in ihrem Elend. Und diese Hoffnung scheint sich zu erfüllen. Die burmesischen Machthaber haben Ban Ki-moon zugesichert, nun alle internationale Hilfe ins Land zu lassen. Was hat die Generäle umgestimmt? Der internationale Druck oder doch die späte Einsicht, mit den eigenen Möglichkeiten die Katastrophe nicht bewältigen zu können? Fragte ich Peter Achten zu Beginn des Gesprächs.
Ich denke, es war vor allem ausländischer Druck, denn der ausländische Druck, der ist in den letzten Tagen gestiegen und gestiegen und gestiegen, und eigentlich konnte sich dann die Generalität in Burma nicht mehr anders verhalten, insbesondere wo jetzt so eine hohe internationale Autorität wie der UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon selbst nach Burma gekommen ist, und dann hat ihn eben General Nummer 1 Than Shwe empfangen und hat ihn dann gesagt, wir öffnen uns. Was das aber dann genau heißen wird, das ist noch schwer abzuschätzen im Augenblick.
Was wird denn jetzt passieren? Gibt es so etwas wie eine humanitäre Invasion?
Nun, in Bangkok warten Hunderte von ausländischen Helfern und Experten, und das muss natürlich jetzt alles organisiert werden, insbesondere die Details, wer federführend ist, und ich nehme an, die UNO wird federführend sein. Das ist eben auch politisch wichtig für die Generalität, denn die Generalität, die Militärjunta, will sicher keine amerikanische US Navy vor der Küste im Delta. Sie will kein französisches Militärschiff und so weiter. Also alles, denke ich, muss unter der Flagge der UNO geschehen, und das werden wir dann in den nächsten 2 bis 3 Tagen sehen, denn der Teufel liegt wie immer im Detail. Das muss alles organisiert werden. Auch zum Beispiel die Zusammenarbeit mit den burmesischen Militärs, Das wird alles in den nächsten wenigen Tagen dann passieren.
Peter Achten, was wäre denn Ihr momentanes Fazit? Besser spät als nie?
Besser spät als nie, würde ich sagen. Aber gleichzeitig bin ich sehr vorsichtig, denn aufgrund der Taten des Militärregimes in den letzten 3 Wochen kann man nichts anderes sein als gespannt, was sie tatsächlich machen werden. Also mit anderen Worten, es ist noch nicht vorbei. Es gibt immer noch Hunderttausende im Delta, die überhaupt noch keine Hilfe gesehen haben. Und je schneller das jetzt geht, desto besser. Aber wie gesagt, es kommt sehr, sehr spät. Und die nächsten Tage werden zeigen, wie sich das entwickeln wird. Es wird auch politische Folgen haben für das Militärregime mit Gewissheit in den nächsten Wochen, also mittel- und längerfristig.
Peter Achten zu den Veränderungen in Burma, die leise Hoffnung aufkommen lassen. Hoffnung, dass auch jene bald Hilfe bekommen, die bis jetzt vergeblich darauf warten. Auch Schweizer Hilfswerke versuchen in Burma zu helfen. Roland Schanere, Kommunikationsverantwortlicher der Glückskette, zu den Möglichkeiten und Grenzen dieser Schweizer Hilfe.
Man darf vielleicht auch die Möglichkeiten, die ein Land wie die Schweiz hat, nicht überschätzen. Wir können nicht allen Opfern dort helfen. Man hilft immer punktuell an einem Ort, wo das auch Sinn macht, wo man vor allem die Verhältnisse kennt, wo man dort ist, überschaubar, kontrollierbar. Und von dort bin ich sehr zuversichtlich, dass jetzt diese Hilfe wirklich auch ans richtige Ort kommt und dass man das auch in dem Sinn kontrollieren kann, den Überblick behält.
Die Glückskette sammelt natürlich weiter auf dem Postkonto 10-15.000-6 mit dem Stichwort Burma. Schweizer Ingenieure, die in Atomwaffenschmuggel involviert sein sollen. Ein brisantes Thema und heute brisante Neuigkeiten dazu aus dem Bundeshaus. Der Bundesrat hat in das laufende Strafermittlungsverfahren eingegriffen und Akten vernichten lassen. Bundespräsident Guschmann begründete diese umstrittene Aktion damit, es habe sich um hochsensible Informationen zum Bau von Atombomben und zur Gewinnung von bombenfähigem Material gehandelt. Fragen wollte Guschmann keine beantworten, er hielt sich an einen schriftlichen Text, so heikel ist das Thema offenbar. Philipp Burkhardt im Bundeshaus, heikle Informationen, die nicht in falsche Hände geraten dürften. War dies die einzige Begründung für die Aktenvernichtung?
Ja, das kann man etwa so zusammenfassen. Bundespräsident Pascal Couchepin hat in seiner kurzen Erklärung mehrmals gleich darauf hingewiesen, wie brisant die Dokumente gewesen seien, die im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Atomschmuggel aus der Schweiz heraus an Libyen beschlagnahmt worden waren. Zu den Akten, die bei der Familie Tinner gefunden worden waren, hätten detaillierte Baupläne gehört für Nuklearwaffen, für Zentrifugen zur Anreicherung von waffenfähigem Uran und für Lenkwaffenträgersysteme. Dem Bundesrat sei deshalb sofort klar geworden, diese Dokumente hätten ein sicherheits- und außenpolitisches Risiko dargestellt. Zudem sei die Existenz dieser Akten in der Schweiz nicht mit internationalen Abkommen im Nuklearbereich vereinbar gewesen. Und deshalb habe die Regierung am 14. November des letzten Jahres beschlossen, den umfangreichen Bestand, wie sich Guschmann ausdrückte, vernichten zu lassen, übrigens unter Aufsicht der Internationalen Atomenergieagentur, wie der Bundespräsident betonte.
Macht diese Begründung Sinn?
Also mich macht der Zeitablauf doch einigermaßen stutzig. Fakt ist, die Akten wurden bereits vor 3 Jahren sichergestellt. Der Bundesrat hat erstmals am 1. November 2006 Kenntnis genommen, dass das brisante Material existiert. Und trotzdem will er erst ein ganzes Jahr später gemerkt haben, dass man die Akten vernichten muss. Fakt ist auch, die Gebrüder Tinner stehen im Verdacht, dem amerikanischen Geheimdienst CIA Informationen geliefert zu haben, also Agenten gewesen zu sein. Der damalige Justizminister Christoph Blocher ist im Juli des letzten Jahres in die USA gereist. Dort sollen ihn die US-Behörden aufgefordert haben, alle Akten verschwinden zu lassen, die über diese CIA-Verbindung Aufschluss geben könnten. Im August dieses Jahres hat es der Bundesrat abgelehnt, ein Strafverfahren gegen die Familie Tinner wegen dieser Kontakte zu eröffnen, wie aus Guschmanns Erklärung von heute hervorgeht. Und im November, wie gesagt, erfolgte die Aktenvernichtung. Es stellt sich schon die Frage, ob die Begründung mit dem Sicherheitsrisiko der Akten jetzt nicht einfach vorgeschoben wird, um das Thema CIA zu verdecken.
Das Parlament, konkret die Geschäftsprüfungsdelegation, welche die Aufsicht über die Nachrichtendienste wahrnimmt, sei laufend über die Entwicklungen in dem Fall informiert worden, hat der Bundespräsident betont. Das heißt, die Delegation hat die Aktenvernichtung stillschweigend hingenommen.
Das kann man nicht so sagen. Ich habe kurz vor dem Mittag mit dem Präsidenten der Geschäftsprüfungsdelegation, mit Nationalrat Hugo Fassel, sprechen können und ihn gefragt, was er zur Erklärung von Bundespräsident Guschmann sagen könne. Hören wir uns doch kurz an, was Hugo Fassel geantwortet hat.
Die Geschäftsprüfungsdelegation hat dem Bundesrat schriftlich mitgeteilt, dass sie mit der umfassenden Vernichtung der Akten nicht einverstanden ist.
Mehr wollte Fassel zur Stunde nicht sagen, aber schon dieses Wenige lässt doch tief blicken. Offensichtlich betrachtet das Parlament die Sache doch als einiges problematischer als der Bundesrat. Und noch etwas lässt aufhorchen. Guschmann erklärte, die Delegation sei laufend über die Entwicklungen informiert worden. Noch einmal, der Beschluss, die Akten zu vernichten, datiert vom November des letzten Jahres. Hören wir uns an, was Hugo Fassel sagt, wann seine Delegation zum ersten Mal von der Sache gehört habe.
Die Geschäftsprüfungsdelegation ist über diesen Fall der Vernichtung von Akten, über dieses Dossier, seit dem 8. Februar informiert. Allerdings, diese Information hat sich die Geschäftsprüfungsdelegation beim Bundesrat selber beschafft.
Also erst seit dem 8. Februar dieses Jahres ist man informiert, also mitnichten laufend, und man musste sich die Information auch noch selber beschaffen. Das wirft doch einige Fragen auf.
Das war Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Er ist fertig, der Churer Bahnhof, nach 7-jähriger Bauzeit. Rund 300 Millionen Franken hat er gekostet. Und nun wird gefeiert, dass das Tor zu Graubünden ein völlig verändertes, freundlicheres Gesicht bekommen hat. Aus Chur, Ricarda Simonet.
Heller und moderner ist er geworden, der Churer Bahnhof. Er verbreitet nicht mehr die Atmosphäre eines muffigen Provinzbahnhofs. Heute merkt man schon beim Aussteigen, dass man in einer Stadt ankommt. In der Bahnhofsunterführung gibt es Läden und kleine Restaurants. Das Warten auf den nächsten Zug oder Bus ist heute um einiges angenehmer. 7 Jahre lang wurde gebaut. An alte Zeiten erinnert von außen nur noch das Bahnhofgebäude aus dem Jahre 1878. Herzstück des neuen Bahnhofs ist der Anbau des Churer Architekten Konradin Klavurt. Er verbindet das alte Gebäude geschickt mit dem neuen und schafft den Übergang zu den Perrons unauffällig. Jener Bahnhofsteil wurde nämlich schon vor Jahren erneuert, zusammen mit dem glasüberdachten Postautodeck. Die Neugestaltung des Churer Bahnhofs ist alles in allem eine über 30-jährige Geschichte. In neuem Glanz erstrahlt auch der ganze Bahnhofplatz. Der Zug nach Arosa, der Rätischen Bahn, und der Stadtbus Chur erhielten mehr Platz und kommen sich nicht mehr in die Quere. Autos und Velos wurden von dort verbannt in neue Parkhäuser und Velostationen. Rund um den Bahnhof entstanden neue Wohn- und Bürohäuser. Das Tor zu Graubünden hat einen urbanen Anstrich bekommen. Rund 300 Millionen Franken wurden investiert. Dieser städtebauliche Farbtupfer wird dieses Wochenende mit einem großen Fest eingeweiht. Es werden rund 75.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.
Kläranlagen bauen, Bildung und Forschung fördern, örtlichen Kleinunternehmen helfen. Mit 1 Milliarde Franken unterstützt die Schweiz die neuen EU-Staaten in Mittel- und Osteuropa. Das Schweizer Volk hat diese sogenannte Kohäsionsmilliarde vor 1,5 Jahren genehmigt. Jetzt wird ernst gemacht mit dem Einsatz dieser Gelder. Die Rahmenbedingungen sind geklärt. Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann mit dem Stand der Dinge in Prag.
Mit der Kohäsionsmilliarde will die Schweiz innerhalb der nächsten Jahre Projekte in den 10 Staaten realisieren, die 2004 der Europäischen Union beigetreten sind. Das Geld soll helfen, die wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten zwischen Ost und West zu verringern. Es wartet nun darauf, investiert zu werden. Man wolle auf die spezifischen Bedürfnisse der Länder eingehen, sagt Anton Hagen, der für die Schweiz in Prag die Beiträge aus dem Kohäsionsfonds koordiniert.
Wir wollen bewusst, schwergewichtig, fokussieren auf gewisse Themen und auf gewisse Regionen. Regionen, die einfach im Gefälle Land, Stadt wirklich noch hinten drin stehen.
Zu den Rand- oder Krisenregionen zählen Gebiete, denen es im Gegensatz zu den Boomzentren an Perspektiven fehlt und aus denen viele Menschen abwandern. In Tschechien zum Beispiel ist das die strukturschwache Region Nordmährens. Auch thematisch wurden mit den einzelnen Ländern Schwerpunkte festgelegt, sogenannte Focus Areas. Das können einerseits Strukturreformen sein, aber auch gut sichtbare Infrastrukturprojekte.
Es ist unser Anliegen, dass man sieht, was die Schweiz macht und mitfinanziert. Es soll auch ein Türöffner sein für die schweizerische Wirtschaft.
Die Schweizer Unternehmen seien eingeladen, sich für Projekte zu bewerben und damit den Sprung in ihnen unbekannte Geschäftsregionen zu wagen, sagt Anton Hagen. Dabei sollen die typisch schweizerischen Qualitäten zum Zug kommen. Die Schweiz will dort helfen, wo sie ihr Know-how ausspielen kann und außerdem dort, wo nicht schon die EU zahlt.
Es wurde sorgsam darauf geachtet, dass wir eigentlich komplementär zu den Programmen, die vorgesehen sind durch die Kohäsions- oder Strukturgelder der EU, dass wir komplementär in Bereichen arbeiten und nicht in den gleichen Bereichen.
In Tschechien sind es zum Beispiel Projekte im Umweltbereich, wie etwa Abwasseraufbereitungsanlagen. Außerdem soll der Justizapparat gestärkt werden. Der Privatwirtschaft wird im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen auf die Sprünge geholfen. Und schließlich sollen auch Bildung und Forschung in den Genuss von Schweizer Kohäsionsgeldern kommen. Alles Bereiche, die nicht so sehr im Fokus der EU stehen, wie Jiří Hodík vom tschechischen Finanzministerium betont. Das entspreche exakt den Vorstellungen seiner Regierung.
What is our intention is to have these funds as something additional to the existing EU assistance which is available to the Czech Republic.
Der administrative Prozess ist nun so weit fortgeschritten, dass zumindest in Tschechien in den nächsten Wochen Projekteingaben gemacht werden können. Solche Vorschläge müssen von öffentlichem Interesse sein und werden zunächst von den zuständigen Ministerien in den begünstigten Ländern evaluiert und dann mit einer Empfehlung den Schweizer Stellen zur Überprüfung weitergeleitet, wie Heinz Kaufmann, der Leiter des Koordinationsbüros in Warschau, erklärt.
Wir können das abschließende Ja oder Nein formulieren. Also das ist nach wie vor auf Seiten der Schweiz vorhanden, dass wir ein Projekt am Schluss ablehnen oder bewilligen können.
Auch wenn die Schweizer Finanzhilfe im Vergleich zu den enormen Summen der EU relativ klein ist, zeigt man sich in den Empfängerländern dankbar. So sieht der tschechische Regierungsvertreter Jiří Hodík noch immer großen Bedarf an Unterstützung.
There are still many fields where the assistance is needed.
Morgen in zwei Wochen ist es soweit, dann ist in Basel der Anpfiff zur Fußball-Europameisterschaft. In den Spielstätten rechnet man dann jeweils mit rund 100.000 Menschen zusätzlich. Das ist eine Herausforderung, nicht nur für die Sicherheits- und Ordnungskräfte, sondern beispielsweise auch für den Tram- und Busverkehr. Wie garantiert man, dass die ältere Frau oder die Mutter mit dem Kinderwagen neben den Fangruppen noch ihren Platz finden? Aus Zürich Sonja Schmidmeister.
In der Tat, es könnte eng werden. So eng, dass der Zürcher Verkehrsverbund seiner Stammkundschaft den Pendlerinnen und Pendlern empfiehlt, während der Euro doch etwas früher oder später zur Arbeit zu fahren. Sitzplätze sind nicht garantiert, obwohl der Fahrplan so dicht sein wird wie noch nie. Drei Wochen lang sind zusätzliche S-Bahnen, Busse und Trams rund um die Uhr im Einsatz. Dafür haben Spezialisten monatelang über Dienstplänen gebrütet. Denn nicht einmal die Euro kann gesetzlich geregelte Arbeits- und Ruhezeiten aushebeln. Sie sind heilig. Fahrer und Fahrerinnen können also nicht beliebig oft und beliebig lang eingesetzt werden. Eng wird's auch für die Putzequipen. Sie müssen die Spuren der Fußballfans beseitigen und die Nachtbusse in den frühen Morgenstunden in Windeseile für den ersten Pendlerkurs wieder fit machen. Doch was nützen viele zusätzliche saubere und pünktliche Verkehrsmittel, wenn die Besucherinnen und Besucher nicht wissen, welches Tram zur Fanzone oder zum Stadion fährt? Um gegen diese allfällige kollektive Orientierungslosigkeit gewappnet zu sein, setzen die Verkehrsbetriebe in Zürich 160 sogenannte Fahrgastlenker ein. Es sind Senioren, Studentinnen und sogar Angehörige der VBZ-Angestellten. Sie müssen das Streckennetz und die Tarife auswendig können und freundlich sein, in möglichst vielen Sprachen. Allerdings ist es diesen Fahrgastlenkern zur Not ganz offiziell auch gestattet, sich mit Händen und Füßen verständlich zu machen. Die Kehrseite der Medaille: Überstunden und Zusatzpersonal kosten 4,4 Millionen Franken. Fast die Hälfte davon übernimmt ein Sponsor. Ein Teil kann wohl mit Mehreinnahmen wettgemacht werden. Oder mit Bußen. Denn auch während der Euro sollen Schwarzfahrer zur Kasse gebeten werden. Aus dem Rahmen der ÖV-Euro-Euphorie fällt übrigens nur die Zürcher Schifffahrtsgesellschaft. Sie wirbt um Fußballmuffel, indem sie eine eurofreie Zone auf dem See garantiert. Aber auch hier ohne Gewähr. Wer kann schon garantieren, dass sich die Gäste aus dem Ausland nach einer langen Fußballnacht nicht tagsüber auf einer gemütlichen Schifffahrt erholen wollen?
Zusätzliche 100.000 Menschen in der Stadt ist auch für Spitäler eine Herausforderung. In Basel zum Beispiel rechnet man mit einer zusätzlichen Nachfrage von etwa 25%. Und wie stellt man sicher, dass der normale Betrieb nicht behindert wird durch die Versorgung von betrunkenen Fans zum Beispiel? Martin Jordan in Basel.
Herzschlagfinale. Der Ausdruck existiert nicht ohne Grund. An der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland vor 2 Jahren schnellte beispielsweise in München die Zahl der Herznotfälle signifikant in die Höhe. Ähnliches könnte sich auch an der Euro 08 abspielen, wenn die Schweizer Nationalmannschaft Spiele mit finalem Charakter austrägt. Damit Patienten mit einem Herzanfall aber behandelt werden können, müssen die Spitäler entsprechende Kapazitäten frei haben. Deshalb sagt Andreas Bitterlin, der Sprecher des Basler Universitätsspitals:
Wir wollen, dass wirklich nur die Leute ins Spital kommen, die effektiv auch die Infrastruktur von einem Spital brauchen.
Will heissen, es muss möglichst früh eine Triage erfolgen, damit nur Leute mit wirklich schweren Leiden im Spital landen. Deshalb werden in der Nähe des Basler Stadions St. Jakob Park Sanitätshilfestellen eingerichtet, in denen leicht Verletzte behandelt werden können. Zusätzlich wird in einer Halle der Messe Basel eine spezielle Hilfsstelle aufgebaut, wo Betrunkene ihre Sturzverletzungen verarzten lassen oder ganz einfach ihren Rausch ausschlafen können. Dies alles mit der Überlegung,
dass die keine komplexere Behandlung brauchen, dass die dort behandelt werden können und nicht die Notfallstation verstopfen.
Nichtsdestotrotz wird das Personal auf der Notfallstation des Basler Universitätsspitals während der Euro 08 aufgestockt. Außerdem gilt für die Dauer der Fußball-Europameisterschaft für rund 2000 Angestellte des Unispitals eine strikte Feriensperre. Kommt hinzu, dass sich das Personal, das gerade nicht im Einsatz ist, für Notfälle bereithalten muss. Käme die Notfallstation des Unispitals dennoch an ihre Grenzen, hätten sämtliche Spitäler in der Region Basel die Pflicht, Patienten aufzunehmen. Doch nicht nur die Spitäler rüsten sich für den Mehraufwand während der Euro 08, auch die Sanität ist gefordert. Nebst zusätzlichem Personal braucht es auch mehr Ambulanzen und die kommen von umliegenden Kantonen, dem Deutschen Roten Kreuz und der Schweizer Armee.
Und vor einem Problem der Sonderklasse steht man in Bern. Hier geht's um ein nasses Vergnügen, das den Behörden eine heikle Entscheidung abverlangt hat. Toni Koller.
Nirgendwo in der Schweiz ist ein Fluss im Sommer so populär wie in Bern. Zehntausende lassen sich an schönen Tagen die Aare hinuntertreiben. Nun ist das Schwimmen im Fluss hier nicht gefährlicher als in einem See. Das Untergehen hingegen schon. Wer einmal versinkt, ist schwer zu orten und mit großer Wahrscheinlichkeit verloren. Das geschieht zwar selten, aber die Sicherheitsverantwortlichen quält schon der bloße Gedanke, dass Zehntausende von Euro-Holländern ohne Flusserfahrung von der Berner Badelust angesteckt werden könnten, namentlich weil die holländischen Gäste in ihrer Eigenschaft als Fußballfans dem zusätzlichen Risiko unterliegen, stockbetrunken ins Wasser zu springen. Es wurde deshalb erwogen, das Aare-Ufer für die Dauer der Euro komplett abzusperren. Doch noch bevor sich die Berner Volksseele in absehbarer Vehemenz gegen ein derartiges Badeverbot auflehnen konnte, wurde der Plan auch schon wieder verworfen. Bloß wegen einem Fußballturnier den Fluss abzuriegeln? Undenkbar. Das Sicherheitskonzept beschränkt sich nun auf mehrsprachige Warnflugblätter und auf eine Reihe von Rettungsleuten am Ufer. Immerhin mindern diese das Risiko und sie sparen den Berner Organisatoren den Vorwurf der Tatenlosigkeit, falls sich euphorische Fußballanhänger trotzdem in der Aare verlieren sollten.
Toni Koller.